Ich habe natürlich Haus des Geldes sofort gestoppt und bin auf The Last Dance gegangen. Eine unglaublich geile Doku.
Was macht diese Mannschaft eigentlich aus? Und der sagt so, well, we got Michael Jordan.
Hashtag Teambuilding. Wie schafft man es, eine Truppe aus Einzelkönnern so zusammenzuschweißen, so zusammenzustellen, dass sie eben 6 Championships in 8 Jahren gewinnen?
Wenn man ein Rad baut, ist das Wichtigste nicht die Stärke der Achsen, sondern ihre Anordnung.
Also er ist so ein bisschen der Pep Guardiola unter den Basketballtrainern.
Das ist ja so, als würdest du es deiner Frau sagen, aber übrigens in 12 Monaten, ne? Also dann auf jeden Fall Scheidung. Aber lass uns bis dahin noch eine gute Zeit haben.
Jetzt kommt ein Jordan und sagt, naja, Moment, I didn't see the organization play with the flu in Utah.
Wirklich Großes geschieht, wenn ein Team Wettbewerbsdenken überwindet.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Böndel.
Herzlich willkommen bei Folge 4 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingslern-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir beschäftigen uns heute wieder mit etwas, über das viele von euch gerade auch sprechen, nämlich die legendäre Meistermannschaft der Chicago Bulls um Michael Jordan, der Netflix aktuell eine gefeierte Dokumentation widmet, The Last Dance.
Auf die ich im Übrigen nur dank dir gestoßen bin, denn wir gucken hier zu Hause gerade Haus des Geldes, die aktuelle Staffel, und dann kam plötzlich eine WhatsApp von dir, ob ich die Doku gecheckt hätte. Ich habe natürlich Haus des Geldes sofort gestoppt und bin auf The Last Dance gegangen, eine unglaublich geile Doku, und wir haben ja auch bei uns im Instagram-Kanal gefragt, ob wir eine der nächsten Folgen dieser Dokumentation widmen sollten, und von 100 Stimmen haben 100 pro Dokumentation gestimmt, und deswegen glaube ich ein ganz gutes Thema für heute.
Dann muss es ja wohl auch so sein. Ich habe mich bei Haus des Geldes tatsächlich auf zynische Kommentare von der Seite beschränkt, aber dafür bin ich in den 90ern Wahnsinns Bulls und Dennis Rodman Fan gewesen. Ich habe mir immer die Spiele im Fernsehen angeguckt. Ich habe auch selbst schlecht gespielt. Rodmans Bücher gelesen, jahrelang mit einer Bulls Cappy rumgelaufen. Das Rodman Trikot habe ich noch bis heute. Deshalb habe ich mich sehr drauf gefreut, und man kann, glaube ich, auch für Business extremst viel da rausnehmen. Man muss nicht unbedingt Basketballfan dafür sein, oder?
Schlecht gespielt heißt, du hast die Kamana Street Championships gewonnen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
In dem Fall habe ich wenig gewonnen. Ich habe auch Power Forward gespielt, ähnlich wie Dennis Rodman. Da war das Ding einfach zu schlechte Technik für einen Guard, zu klein für einen Center. Dann stellt man dich auf diese Position, wo es einfach darum geht, sehr viel zu rennen und zu kämpfen. Ja, und auch das hat mich nicht allzu weit in dem Fall gebracht. Aber da habe ich mich am meisten mit Dennis Rodman identifiziert tatsächlich.
Ich hatte mit Basketball original gar nichts am Hut. Bei uns gab es eine Basketball-AG in der Schule, und dann hat es auch schon aufgehört. Und es gab mal die Cologne 99ers. Da habe ich anderthalb Spiele besucht, aber die Doku ist tatsächlich fesselnd, und deswegen, unabhängig vom Basketball, unabhängig von der Sportart, muss man einfach anerkennen, dass die Jungs damals ein unglaubliches Team waren, und das ist ja auch Anlass für die heutige Folge, Hashtag Teamwork, Hashtag Teambuilding. Wie schafft man es, eine Truppe aus Einzelkönnern so zusammenzuschweißen, so zusammenzustellen, dass sie eben 6 Championships in 8 Jahren gewinnen?
Voll. Und da du ja jetzt dank mir der Doku-Experte in der Runde bist, habe ich dann noch einen dazugelegt, nämlich das Buch von Bulls-Trainer Phil Jackson, 11 Rings, The Soul of Success. Nach 6 Titeln mit den Bulls hat der nämlich tatsächlich nochmal 5 mit den Los Angeles Lakers um Kobe Bryant und Shaquille O'Neal gewonnen. Und dieses Buch hat mich vor 1-2 Jahren richtig mitgerissen, weil es halt erstens genau wie die Doku Einblicke in die Welt der Helden meiner Jugend bietet und man gleichzeitig extrem viel über Teambuilding und den Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten daraus lernen kann. Deshalb würde ich das gerne mitbringen.
Unglaublich auch, ne? Phil Jackson, ich wusste immer, dass er eine Legende unter den Basketballtrainern ist, aber 6 Titel mit den Bulls und 5 mit den Lakers, das muss ja deutlich mehr sein als Zufall. Also er ist so ein bisschen der Pep Guardiola unter den Basketballtrainern, wenngleich ich glaube, dass Pep in den noch, hat er mit Man City nochmal eine Meisterschaft gewonnen? Ich glaube eine, ne? Die gibt's auch in der Amazon-Doku. Aber da muss Pep ja dann tatsächlich noch 3-4 Schaufeln drauflegen, wenn er an den guten Phil kommen möchte.
Voll. Und jetzt muss man aber noch dazu sagen, natürlich, ich glaube, wenn man sich anguckt, was der so gemacht hat, ist er vielleicht nicht der, von dem man lernen kann, wie man aus einer Ansammlung von Nulpen ein Gewinnerteam macht, denn er hat natürlich auch mit sehr krassen Spielern zusammengearbeitet, Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal und so weiter und so fort. Deshalb fand ich gerade das interessant, wie er es immer geschafft hat, aus diesen verschiedenen Charakteren eine Mannschaft zu formen. Und wenn ich denke nicht, dass ihm das alles nur in Schoß gefallen ist, und da finden sich auch einige Anekdoten und Hinweise darauf in der Doku und im Buch, die halt eben zeigen, dass er dabei auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Willst du uns erstmal noch was von der Doku erzählen, oder soll ich direkt mal ins Buch gehen?
Nee, geh ruhig mal ins Buch.
Okay, also das Thema des Buchs ist für mich über weite Strecken so gewesen, wie man narzisstischen Supertalenten beibringt, dass der Star die Mannschaft ist. Das war so ein bisschen die Quintessenz für mich. Er bringt da selbst die chinesische Metapher. Er bringt immer sehr gerne Sachen aus China, sehr viel Buddhismus. Und er erzählt da eine Geschichte, die darauf hinausläuft, wenn man ein Rad baut, ist das Wichtigste nicht die Stärke der Achsen, sondern ihre Anordnung. Das heißt, er betont natürlich ein bisschen die Rolle des Trainers. Das ist natürlich auch logisch für einen Trainer. Er dreht sich nicht zu sehr in dem Buch darum, immer zu erzählen, dass er wichtiger wäre als Michael Jordan, zum Glück. Aber ein bisschen gibt es diese Konflikte natürlich andauernd, auch innerhalb der Teams. Wer ist hier eigentlich am wichtigsten? Und auch Diskussionen im Bereich Sport kreisen ja oft um dieses Thema. Was ist eigentlich das Wichtigste? Die Spieler oder ist der Star die Mannschaft oder ist der Trainer das Wichtigste oder ist es der Verein? Kennt man ja beim Fußball auch. In der Doku sagt Steve Kerr, der Kleine, der immer die Dreier wirft, der ist wahrscheinlich auch größer als ich, ne? Aber der sieht immer so klein aus neben den noch größeren.
Und Steve Kerr ist auch mittlerweile auch Trainer. Also ich kann mich jetzt komplett in die Nesseln setzen, aber ich glaube, er ist bei den Golden State Warriors auch Meistertrainer.
Ja, ich bin tatsächlich ausgestiegen bei Basketball irgendwann, aber du hast recht, der ist inzwischen Trainer.
Da kommt der gar keine Ahnung vom Basketball hat.
Lass mal einen ausgepackt.
Okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, der wurde auf jeden Fall gefragt, in der Doku gibt's so eine Szene, da fragen die dem nach dem Gewinn der Mannschaft Meisterschaft, was macht diese Mannschaft eigentlich aus? Und der sagt so, well, we got Michael Jordan. So, und so kann man das natürlich sagen, also den weltbesten Spieler aller Zeiten vielleicht in seinen Reihen zu haben, das ist natürlich ein Faktor. Und als 93-94 in der Saison dann Jordan zurückgetreten ist, um absurderweise sich dem Baseball zu widmen, sind die Bulls auch dann direkt mal aus den Playoffs ausgeschieden. Vorher waren sie dreimal Champion geworden, Jordan geht weg, die fliegen in den Playoffs raus. Das heißt, der beste Spieler aller Zeiten ist natürlich ein Faktor. Aber als Jordan dann wieder vernünftigerweise zurückgekommen ist, sind sie auch erstmal in Playoffs ausgeschieden gegen Shaquille O'Neal und die Orlando Magic damals. Das heißt, da ist dann eine ganz spannende Frage, finde ich, wie nach der Saison 94-95, wo die verloren haben und Phil Jackson auch sagt, da waren wir eine Losermannschaft, wie daraus schon ein Jahr später die vielleicht beste Basketballmannschaft aller Zeiten werden konnte. Und Phil Jackson sagt dazu in seinem Buch, ja, es gibt ja zwei einfache Antworten darauf. Die erste Antwort wäre, es lag an den Stars. So, Jordan war zurück, Pippen war eh noch da und jetzt kam noch Rodman dazu und dann hatte man halt Stars, ist nicht ganz falsch. Zweite mögliche Antwort, es lag an der Taktik. Seine Triangle Offense war einfach so genial, dass man deshalb gewonnen hat. Ja, also der Faktor Trainer ist das Entscheidende. Er sagt, beides stimmt nicht so richtig. Das Entscheidende ist seiner Meinung nach, die Kameradschaft, die Spieler so zusammenschweißt, dass sie unmöglich es schaffen können. Ja, also der Star ist die Mannschaft. Das ist, wie gesagt, das, was ich daraus mitnehme, was sein Motto so ein bisschen ist. Und die Kernfrage ist dann natürlich, Herr Jackson, wie erreicht man das denn? So, und dazu habe ich dann einiges gefunden. Ich würde als erstes Learning einmal hier festhalten, was ich irgendwie gleichzeitig banal finde, aber was gleichzeitig wahrscheinlich auch wieder das Fazit von 15 Stunden über Basketball reden sein könnte. Großartige Teams brauchen nicht nur große Talente oder Teamgeist oder starke Anführer, sondern Talent, Führung, die richtige Einstellung und ein gemeinsames Ziel. Und ich denke, wir könnten uns vielleicht Stück für Stück diese einzelnen Teile angucken und sehen, was wir von den Chicago Bulls für unseren Weg zum Erfolg im Business lernen können.
Finde ich super spannend. Ich glaube tatsächlich, um nochmal auf den Punkt zu kommen, we got Michael Jordan. Interessanterweise, das sieht man ja auch in der Dokumentation, in der Zeit, wo Pippen ausgefallen ist, verlieren die Bulls auch. In der Zeit, wo Dennis Rodman nicht performt hat, verlieren die Bulls auch. Das heißt, ich glaube tatsächlich nicht, dass es nur an diesem einen Spieler liegt, der jeweils ausfällt. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun und dem Glauben, dass man mit der Truppe Meister werden kann. Ich kenne das vom Golfen, ne? Da geht es zwar nicht um Team-Spirit oder um den Glauben an die Mannschaft, aber es geht sehr stark um den Glauben an sich selber. Das heißt, wenn man in dem Moment, wo man auf den Platz geht, einfach felsenfest davon überzeugt ist, dass einem nichts passieren kann und dass man mit dem Sieg nach Hause geht, dann ist das definitiv eine sehr, sehr große Hilfe. Worauf ich hinaus möchte ist, vielleicht reicht es einfach nur zu wissen, dass man Michael Jordan im Team hat und vielleicht macht einen allein die Tatsache, dass er da ist, irgendwie automatisch stärker. Ne? Und man sagt ja auch, Glaube versetzt Berge. Und ich glaube, das gilt insbesondere im Sport.
Ganz bestimmt. Also auch da muss man natürlich gucken. Ich könnte mir auch Situationen vorstellen, wo es junge Spieler vielleicht auch einschüchtert, Michael Jordan mit da drin zu haben. Ne? Und es gibt auch viele Geschichten darüber, wie als er noch nicht so weit war, einen wirklich guten Führungsstil auch zu haben, als der Leader in der Mannschaft und die Leute eher zusammengefaltet und angeschrien hat. Dann kann das natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen. Aber generell hast du natürlich recht. Wenn ich Michael Jordan in meiner Mannschaft habe, glaube ich auch kurz vorm Ende des vierten Viertels, das können wir noch gewinnen. Weil wir haben fucking Michael Jordan. So. Und das hat er auch oft genug bewiesen, das reißt natürlich alle mit.
Bevor wir gleich noch länger über Jordan, Pippen, Rodman und Phil Jackson sprechen, vielleicht ein kleiner Schlenker vom Buch hin zur Dokumentation und zu Jerry Krause. Denn Jerry ist ja so ein bisschen die tragische Figur, ne, gefühlte 1,40 groß, gefühlte 90 Kilo schwer. Wurde von Jordan, wie ich finde, auch immer ganz witzig im Kabinentrakt auf seine Größe hingewiesen. Ja. Und Hintergrund der ganzen Frotzeleien ist ein Zitat von ihm, das da war: Players and coaches don't win championships, organizations do. Und damit hat er natürlich den Vogel abgeschossen. Man hatte generell das Gefühl, dass er so ein bisschen verärgert darüber war, dass die Spieler und eben der Trainer all die Komplimente bekommen. Und er, der Architekt oder er als eigentlicher Architekt des Erfolges der Bulls, einfach nicht diese Anerkennung erfuhr. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr interessanter Punkt, über den wir sprechen sollten, denn gleichwohl sein Zitat super unsympathisch und super unglücklich ist, so ein bisschen Wahrheit steckt da ja drin. Ne, denn die Organisation und in dem Fall er als General Manager haben Jordan zu den Bulls geholt, haben mit den Supersonics aus Seattle gedealt, dass Pippen zu ihnen kommt, haben Rodman geholt, haben Phil Jackson erst als Assistenztrainer, dann als Cheftrainer geholt. Das heißt, dieser Erfolg wurde ja geplant. Natürlich sind am Ende die Spieler diejenigen, die abliefern müssen, aber er war der Architekt. Jetzt kommt ein Jordan und sagt, naja, Moment, I didn't see the organization play with the flu in Utah. No? Die gehen ja nicht mit Fieber auf dem Platz und werfen den entscheidenden Dreier in der Finalserie. Also wer ist jetzt der Entscheidendere? Und ich glaube, darüber sollten wir und kann man auch tatsächlich lebhaft diskutieren. Ich habe ein ganz schönes Zitat in dem Kontext gefunden, das da lautet: What makes organizations like the Lakers so great is that they build their organization around their players and instill the culture of mutual respect between both parties. Ja, das heißt, man baut die Organisation um den Kern der Unternehmung herum auf und das sind in dem Fall die Spieler oder aufs Unternehmen übertragen die Mitarbeiter und hat einfach einen derart tiefgründigen gegenseitigen Respekt, dass man gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Wie siehst du das?
Ist auch witzig, dass das Beispiel dann die Lakers sind, weil es im Phil Jackson Buch dann ja auch viel um die Zeit bei den Lakers geht und da die Ego-Probleme noch viel gravierender waren, gerade mit Shaquille und O'Neal und Kobe Bryant, die sich gegenseitig behakt haben und während Jordan ja auch in der Doku zum Beispiel sehr, sehr positiv über Phil Jackson spricht und auch, wie du gerade gesagt hast, irgendwann meinte, also wenn der Trainer geht, bin ich auch weg, so, und das als Ansage von dem Superstar-Spieler überhaupt. Ne? So, das war ja eine Ansage einfach, damit war ja klar, eigentlich kann der gar nicht gehen und dadurch kam ja dieser große Machtkonflikt dann auch, weil Jerry Krause halt eben dabei geblieben ist und ich glaube...
Um da kurz einzuhaken, ich glaube, da ist ein ganz entscheidender Fehler von Jerry gewesen, nicht das Gespräch mit den Spielern zu suchen. Ne, denn ich würde jetzt mit meinem Kenntnisstand und mit meinen Learnings aus den vergangenen Jahren zu den wichtigsten Playern gehen und sagen, passt auf, ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende dieser gemeinsamen Unternehmung immer näher bewegen. Ja, denn irgendwie ist die Luft raus, ihr werdet alle älter. Ich glaube nicht, dass es auf diese Art und Weise noch 8 Jahre funktioniert. Lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir das jetzt angehen können. Ne? Wie gehen wir mit euch um? Wie gehen wir mit dem Trainer um? Lasst uns das gemeinsam machen. Und dass er dann von sich aus mehr oder weniger ohne Not gesagt hat, das wird Phil Jacksons letztes Jahr. Ja, und das wäre ja eigentlich schon vor der Saison gewesen, über die wir gerade sprechen, denn der Owner von den Bulls hat ja Phil Jackson dann am Ende überredet, doch noch ein Jahr dran zu hängen für, glaube ich, $7 Millionen Gehalt, ne, aber dass er einfach aus einer Emotion heraus diese Entscheidung auch öffentlich kommuniziert hat, hat, glaube ich, einen Graben gezogen, den man dann nie wieder zuschütten konnte.
Genau, weil es halt, das war natürlich extremst dumm und schlechte Menschenführung und die hatten ja damit auch alle, nicht nur Phil Jackson, sondern auch die Spieler hatten alle das Gefühl, hä, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir sind eine Champion-Mannschaft, wir sind voll gut und nein, ich bin nicht 82 und warum wird uns hier gesagt, so ja, aber ich, das ist ja so, als würdest du jetzt deiner Frau sagen, aber übrigens in 12 Monaten, ne, also dann auf jeden Fall Scheidung, aber lass uns bis dahin noch eine gute Zeit haben. Weißt du, es funktioniert ja nicht. Und das hat natürlich die Gründe, wenn man der Doku da glauben kann, darin gehabt, dass sein Ego vorher schon gekränkt war und ich glaube, Ego ist einfach das ganz große Problem, was man dabei sieht. Alleine diese Diskussion zu haben, wer ist denn jetzt hier wichtiger, die Organisation oder die Spieler, die sie engagiert hat. Das ist so, wie wenn man jahrelang gemeinsam erfolgreich ein Projekt macht und später auseinander klamüsern will, wer hatte an was den den Anteil, ja? Den Namen für den Podcast habe ich mir ausgedacht. Ja, aber ich hatte die überhaupt, einen Podcast zu machen. Ja, aber ohne meinen Content, ja, aber ohne mein Marketing. Weißt du, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du was gemeinsam gemacht hast, hast du es gemeinsam gemacht. Und er hat sich so falsch verhalten, weil er selber in seinem Ego gekränkt war, weil er das Gefühl hatte, es wird ihm ja da auch so ein bisschen so ein Napoleon-Komplex in der Doku unterstellt. Er ist halt immer der kleine Mann und so weiter. Und ihm ist das jetzt einfach wichtig, dass er doch bitte auch seine Props dafür kriegt, dass er hier dieses super gute Team zusammengestellt hat. Und wahrscheinlich gerade deshalb ist tragische Figur genau das richtige Wort, was du gesagt hast. Gerade dadurch, dass er sich so verhält, wie er sich verhält und so sehr seinen Respekt einfordert, bekommt er ihn nicht und stattdessen verarscht ihn Jordan die ganze Zeit. Und dann eskaliert das Ganze und dann bricht am Ende alles auseinander. Und total sinnlos und einfach nur wegen Eitelkeiten und irgendwie Respekt einfordern und ich bin doch der Wichtigste dabei und bitte sag das doch jetzt nochmal. Deshalb, also alleine, dass sie sich darauf eingelassen haben, glaube ich, war dann der Untergang. Diese Diskussion kann zu nichts Gutem führen.
Und im Umkehrschluss habe ich das Gefühl, dass man das Problem mit moderner Unternehmensführung, wie wir sie praktizieren, wie wir sie jetzt dann auch gelernt haben in den letzten Jahren, hätte lösen oder umschiffen können. Wahrscheinlich hätte man zum damaligen Zeitpunkt, oder anders formuliert, hätten sie vernünftig miteinander gesprochen, bin ich der festen Überzeugung, dass die Bulls gemeinsam noch 3-4 weitere Meistertitel hätten gewinnen können.
Ja, die Frage ist immer dann auch, wie man das macht. Und natürlich, Menschen brauchen auch manchmal Zeit für ihre eigene persönliche Entwicklung und du kannst die nicht programmieren wie ein Computer oder sowas, ne? Aber genau das ist ja auch das Interessante daran. Wie kriegt man Leute eigentlich dahin, dann den richtigen Spirit zu haben? Weil das war es nicht, das war einfach destruktiv. Und da in die Konfrontation zu gehen und das auf die Art zu versuchen, ich glaube, das haben wir auch in den letzten Folgen schon immer Beispiele dafür gefunden. Wir haben da so Wörter wie Demut benutzt zwischendurch und so, wie man das von Leuten erwartet, die ihre Wurzeln in der Rap-Szene haben, dass die ganz viel über Demut und Bescheidenheit sprechen. Weißt du, das ist halt dann nicht der Weg. Ich könnte daran gut anknüpfen, nochmal mit Phil Jackson, weil, wie gesagt, für mich das Thema immer in dem Buch war, wie er sich halt eben mit den großen Egos seiner ohne Zweifel super talentierten Spieler herumplagt, auch so ein bisschen und versucht, die alle in ein Team zu integrieren. Und er ist sehr spirituell, Phil Jackson, und neben Weisheiten von Native Americans und sehr viel Zen-Buddhismus ist sein Leitfaden ein Businessbuch tatsächlich namens Tribal Leadership. Das ist ein Buch von Dave Logan, John King und Haley Fisher Wright. Und die haben Unternehmen sich angeguckt und die wissenschaftlich untersucht und sind da mit einer These rausgekommen, es gäbe 5 Level der Unternehmenskultur, die sie so rausgearbeitet haben. Und das war ein Leitfaden für Phil Jackson. Und das Buch von Phil Jackson und auch Tribal Leadership, die habe ich hintereinander gelesen, haben tatsächlich auch meine Arbeit in den letzten 2 Jahren sehr geprägt. Und ich versuche mich da auch ein bisschen nachzurichten. Die 5 Level, sage ich mal kurz, die sind eigentlich ganz witzig. Das sind so verschiedene Stages, wo man einen einzelnen Mitarbeiter vielleicht irgendwo einordnen kann oder auch sich selber. Wir alle haben die wahrscheinlich alle schon mal durchlaufen und wo man immer das Team sich angucken kann und wo er sagt, so, also 5 wäre das Höchste, was man erreichen kann und das erreicht man aber auch ganz, ganz selten mit seinem Team und nie für besonders lange Zeit. Und man muss die irgendwie auch alle nacheinander in dieser Reihenfolge durchlaufen. So, Level 1 ist Life Sucks. Level 2 ist My Life Sucks. Level 3 ist I am great and you are not. Level 4 ist we are great and they are not. Und Level 5 ist life is great. So, und wenn man da mal ein bisschen weiter reingeht, also erste Level, life sucks, dann ist das so die Einstellung von Zynikern, von Drogendealern und Corona-Party-Teilnehmern. Also die Welt ist sowieso scheiße und ist doch egal, wie ich mich verhalte. Wenn ich das Crack nicht verkaufe, macht's ein anderer. Ja, da wird man, glaube ich, eine Menge auch im Unternehmertum oder auch innerhalb der Firma finden, die halt sagen, hör mal, ist doch eh scheißegal. Ich mach das jetzt einfach, weil, ne, die anderen würden es auch machen. So. Zweiter Level, schon ein bisschen besser, ist My Life Sucks. Das sind so verbitterte Anti-Alles-Leute, die oft so eine Opferhaltung einnehmen. Dave Logan sagt in dem Buch, they've seen it all before and watched it all fail. Ja, die sagen dir dann so, nee, können wir nicht. Die versuchen ihr Team und ihre Leute und sich selbst vor dem Management eher so zu schützen und zu sagen, ja, aber wir wissen doch schon, dass das alles nicht geht und wir haben doch eh schon so viel zu tun. Das sind die Leute, die dir immer erklären, warum das alles nicht geht. So, anstatt konstruktiv Lösungen zu suchen. Nummer 3, I am great and you are not. Das ist das, was man am häufigsten gefunden hat bei dieser Untersuchung in den amerikanischen Unternehmen, die man sich angeguckt hat. Das wird ja auch beim Fußball teilweise gepredigt. Man braucht im Kader ein bisschen Konkurrenz um die Stammplätze. Die müssen auch untereinander konkurrieren. Und das ist die Einstellung, die auch zum Beispiel Phil Jackson bei Michael Jordan vorgefunden hat. Ja, ich bin der Größte oder auch bei Kobe Bryant. So, I am great and you are not. Und sieh besser zu, dass du genauso gut wirst wie ich. Leading by example. Sample, wenn man das überhaupt dann Leading nennen kann. Ja, versuch halt auf mein Level zu kommen. Und er musste dann zum Beispiel Michael Jordan, also Phil Jackson musste Michael Jordan dann erklären, warum es Sinn macht, diese Triangle Offense zu spielen. Seine Taktik, wo es darum geht, den Ball zirkulieren zu lassen zwischen mehreren Leuten und nicht nur zu sagen, unsere Taktik ganz einfach, gib Michael Jordan den Ball. Damit hätte man locker 1 bis 3 Championships gewonnen. Hätte gereicht, weil der war einfach unglaublich gut. Dem zuzugucken ist ja wie Musik hören oder ein Gedicht lesen. So, also einfach nur die Ästhetik, wie der spielt, unglaublich. Aber er hat ihm halt eben erklärt, Michael, es macht Sinn, wenn du Championships gewinnen willst, dann musst du als Team spielen und dann musst du auf Scorer-Titel verzichten. Dann musst du die Bälle abgeben und zwischendurch mal Scottie Pippen in Position bringen, dass wir dir dann wiederum auch mehr Freiheiten geben und so gewinnen wir Championships. Und weil sich darauf Michael Jordan eingelassen hat, haben die 6 gewonnen und nicht nur 2. So, davon bin ich überzeugt.
Das sieht man auch in der Dokumentation ja ein sehr schönes Beispiel, wo die Bulls eben nicht Meister geworden sind. Ich glaube, es war die Saison vor ihrem ersten Meistertitel, wo sich eben noch sehr viel auf Jordan konzentriert hat und sie dann gegen die Pistons, ich meine Detroit war's, verloren haben, weil die Jungs haben sich eben Jordan angenommen und ihn komplett vernichtet. Ja, und ich glaube, aus diesen Erfahrungen heraus war es dann auch relativ einfach, Jordan, ja, ihm dieses Konzept näher zu bringen.
Voll. Oder auch bei den Boston Celtics, das kommt ja auch in der Doku vor, wo Michael Jordan, glaube ich, so einen Punkterekord, 63 Punkte in einem Spiel oder so aufgestellt hat, der, glaube ich, bis heute besteht.
Ja.
Und trotzdem haben sie verloren. Ja. Und Larry Bird hat noch gesagt, das wäre so, als wäre Gott in Form von Michael Jordan auf die Erde gekommen. Aber Larry Bird hat gewonnen mit seinem Teamwork. Und im nächsten Spiel hat Jordan einfach wieder unglaublich viele Punkte geworfen, glaube ich. Und dann haben, glaube ich, wieder verloren. Also es hat's halt nicht gebracht. So, es hat halt seine Limits, weil du kannst 63 Punkte als ein Spieler machen. Und das ist total unglaublich, aber die anderen können halt eben als Team 90 machen. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass die anderen auch noch mal ein paar Punkte machen, dann reicht das halt nicht. Deshalb, das findet man da ganz oft. Und der nächste Level wäre dann eben, da wäre man dann jetzt angekommen mit der Erkenntnis, we are great and they are not. Ja, der gemeinsame Gegner schweißt einen vielleicht zusammen, Chicago und die Detroit Pistons, das war ja so ein bisschen das Feindbild zwischendurch. Das könnte auch Real und Barcelona sein oder Bayern und Dortmund im Fußball. Und das gibt's natürlich auch wieder bei der Arbeit, dass man halt Konkurrenz mit anderen Unternehmen hat, in großen Unternehmen vielleicht auch Konkurrenz zwischen Abteilungen. Und da arbeitet man dann schon als Team gegen den gemeinsamen Gegner. Und das, auch das ist nichts Verwerfliches, genauso wie Level 3 nichts Verwerfliches ist, wird in dem Buch auch gesagt. Und auch was ist, wo ganz viele Leute super erfolgreich schon mit waren. Es gibt ja genug Egomanen, die die Weltgeschichte geprägt haben. Aber es ist vor allem auch die Startrampe für Level 5 und da finden dann die ganz, ganz großartigen Dinge statt, die ganz genialen Momente. Und Level 5 ist Life is Great, da geht es dann einfach nur noch um die bestmögliche Performance. Die Bulls spielen dann nicht mehr gegen die anderen, sondern einfach nur dafür, um die Kunst des Basketballs in Vollendung umzusetzen und Menschen zu inspirieren. Und das war die Antwort von Phil Jackson auf die Frage, wie aus diesem Loser-Team ein Jahr später die beste Mannschaft aller Zeiten werden konnte, dass er meinte, dass dieser Spirit dann in dieser Mannschaft war. Und mein Learning daraus wäre, wirklich Großes geschieht, wenn ein Team Wettbewerbsdenken überwindet. Und das selbst und gerade in einer Wettkampfkultur wie dem Sport oder auch bei Unternehmen in der Marktwirtschaft. Denn um Wettkampf geht's da ja auch, so ist unser Wirtschaftssystem auch aufgebaut. Natürlich arbeitet man irgendwo gegeneinander und das kann einem auch total viel geben und voll viel Energie geben und das muss man auch gar nicht komplett abwürgen, aber wenn man noch einen draufsetzen will, wäre das Beste, wenn man das am Ende erreicht.
Was ich total spannend daran finde, ist, dass wir uns, glaube ich, auch vorher schon alle darin einig waren, dass man nur im Team stark ist, aber ich finde das Beispiel oder in dem Fall jetzt eben das Buch zeigt auf, dass diese Stufen, diese Evolutionsstufen völlig normal sind. Das heißt, man muss immer wieder gucken, auf welcher Stufe steht ein gewisses Teammitglied oder vielleicht auch man selber und welches ist die nächste Stufe, die es zu erklimmen gilt, um dann darauf hinzuarbeiten. Das heißt, es ist völlig normal, wenn man jemanden Neues ins Team bekommt, der vielleicht High Potential ist und erstmal nur denkt, ey, ich bin hier der Kracher, ich bin der Michael Jordan des Teams. So, was wollt ihr denn alle von mir? Dass man da nicht denkt, vielleicht bringt er es nicht charakterlich, sondern einfach weiß, alles klar, das ist normal. Ja, das ist eben der Lauf der Dinge. Das heißt, er befindet sich gerade auf Stufe 3. Ich versuche jetzt gemeinsam mit ihm auf Stufe 4 zu kommen und dann versuche ich gemeinsam mit dem Team auf Stufe 5 zu kommen. Und das finde ich halt ganz
spannend.
Du fällst
auch immer wieder zurück. Voll. Du fällst auch wieder zurück. Also das fände ich auch ein bisschen fatal daran. Das hätte ja dann, die Theorie hätte ja fast so faschistoide Züge, wenn du jetzt sagen würdest, das ist ein Level 2 Mensch. Den können wir nicht gebrauchen. Ne? Sondern das ist halt normal, dass 2 war ja My Life Sucks. Natürlich, in so eine depressive Phase kann jeder irgendwann mal wiederkommen. Und da kannst, wenn du ein Team führst, kannst du sogar Schuld daran haben, dass jemand dermaßen überarbeitet und fertig ist, dass er dann halt eben in diese Opferhaltung reingeht und sagt so, ey, hör mal auf, Chef, wir können doch nicht auch noch das machen. So, aber wenn halt keine konstruktiven Antworten mehr kommen, sondern nur noch kommt, nein, wir können das alles nicht und das geht doch sowieso alles nicht, dann musst du halt versuchen, wieder auf dieses Konstruktive zu kommen. Und da, soweit will ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, da finde ich es gut, dass in dem Buch dann auch immer so Coaching-Tipps drin sind und man dann halt überlegen kann, okay, wie kann man diesen Menschen jetzt eigentlich wieder dahin bringen? Oder auch sich selbst, wenn man merkt, ich habe heute irgendwie diesen Mindset. Wie kann ich jetzt wieder dahin kommen?
Und da ist dann meine, glaube ich, die Herausforderung der unterschiedlichen Ansprache. Denn gleichwohl alle die gleichen Evolutionsstufen durchlaufen, werden ja alle unterschiedlich oder müssen alle unterschiedlich angesprochen werden, weil sie eben ein anderes Gewicht in diesem Konglomerat aus Teilen haben. Das bringt mich sehr schön zu meiner Erkenntnis, nämlich zwischen alle sind wichtig und alle sind gleich wichtig, muss man immer noch differenzieren. Natürlich ist alle sind gleich wichtig immer sehr schnell gesagt und ist sicherlich auch die konforme Antwort, die man an der Stelle geben sollte. Aber ich bin der festen Überzeugung, um beim Beispiel Chicago Bulls zu bleiben, dass eben nicht alle gleich wichtig waren wie Michael Jordan, weil er einfach einen riesen Impact hatte. Das sieht man ja an unterschiedlichen Beispielen, auch im Laufe seiner Karriere, dass er eben durchaus in der Lage war, den entscheidenden Unterschied zu machen. Bevor er zu den Bulls gekommen ist, waren die Bulls in Chicago maximal uninteressant. Das Stadion war leer, die Leute waren beim Baseball, die Leute waren beim Eishockey, Chicago Blackhawks, jeder kennt sie. Michael Jordan kam, war extrem erfolgreich und hat die Halle voll gemacht. Ja, dann gibt's Beispiele aus dem Training, wo er im Winning-Team war und dann der Trainer gesagt hat zur Hälfte der Spielzeit, pass auf, wir packen dich jetzt mal ins Verliererteam. Und 9 von 10 Mal hat er mit dem Verliererteam gewonnen. Jetzt kann man wieder zu meinem Punkt aus dem ersten Block kommen und sagen, naja, hat vielleicht viel mit Psychologie zu tun. Ja, mit Sicherheit auch. Ich glaube, es ist durchaus mitreißend und motivierend, Michael Jordan in seinem Team zu haben. Aber Michael Jordan mit seinen Fähigkeiten macht einfach auch einen Riesenunterschied. Und deswegen glaube ich, dass man Michael Jordan auf dem Michael Jordan Way ansprechen sollte. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Checkliste. Ich glaube, das funktioniert nicht, sondern du musst jeden Typ in deinem Team unterschiedlich ansprechen. Gleichwohl alle die gleichen Evolutionsstufen durchlaufen. Und das ist dann wiederum der Punkt, die Checkliste hilft dir nicht weiter, sondern da musst du sehr viel mit Intuition, mit Einfühlungsvermögen, mit Erfahrung machen. Und das unterscheidet einen guten Trainer von einem mittelmäßigen Trainer, von einem schlechten Trainer. Wir können auch gerne mal eine Folge über Jürgen Klopp machen. Ich glaube, der gehört zu den sehr guten Trainern. Auch wiederholt bewiesen, Mainz, Dortmund, Liverpool. Ja. Also kein Zufall. Ja, es gibt da draußen aber auch wahnsinnig viele mittelmäßige Trainer, die mittlerweile 9 oder 10 Stationen haben, die alle mal beim VfL Wolfsburg waren, die alle mal beim MSV Duisburg waren, die alle mal beim 1. FC Köln waren. Also es fallen mir deutlich, deutlich mehr mittelklassige oder schlechte Trainer ein als gute Trainer oder sehr gute Trainer. Und die hatten alle die gleiche Checkliste. Das heißt, am Ende des Tages kommt es da sehr viel eben auch auf Intuition an. Und ich würde das ganz gerne dann an der Stelle auch nochmal übertragen auf die Unternehmensebene und auf Mitarbeitergespräche, sei es das offizielle Personalgespräch 1-2 Mal im Jahr oder seien es Gespräche zwischen Tür und Angel, auf dem Flur, in Meetings, beim Mittagessen, ist es super, super wichtig, sich immer wieder in das Gegen- oder den Gegenüber einzudenken, einzufühlen, um da die richtigen Worte zu finden. Und man kann da eben nicht mit einer Schablone rangehen und sagen, alles klar, alle Mitarbeiter sind gleich, alle haben die gleichen Rollen, alle sind jetzt irgendwie auf Stufe 3 und ich spule hier mein Standardprogramm ab.
Voll. Ich meine, das sieht man ja auch, was du sagst, sehr schön in der Doku. Da wird ja auch zwischendurch in die Biografien der einzelnen Leute geguckt und dann wird darüber gesprochen, was Scottie Pippen beispielsweise so erlebt hat und wie ihn das geprägt hat. Und natürlich muss da auch ein Trainer oder auch der Leader auf dem Platz, wie zum Beispiel Michael Jordan, die passende Ansprache für jeden Einzelnen finden. Und auch in dem Buch ist das super interessant, wie man zum Beispiel aus Dennis Rodman, da werden vorher so viele Zweifel aufgelistet, warum man den alles nicht engagieren sollte. Ja, der als ein jemand, der vielleicht ADHS hat und der sehr exzentrisch ist und der sich andauernd Regeln widersetzt und so weiter und so fort. Die hatten so viele Gründe, den nicht zu engagieren, dass man sich schon fragen muss, warum sie es eigentlich trotzdem gemacht haben. Und dann zum Beispiel, wie sie es aber am Ende geschafft haben, den zu integrieren und den einzufangen und daraus mit ihm ein Team zu bilden. Und dann am Ende zu sagen, der entscheidende Faktor war, dass wir jetzt auch noch einen der besten Verteidiger der Liga in unseren Reihen hatten und den besten Rebounder. Und das hat dann mit dazu beigetragen, dass wir zum Champions-Team geworden sind. Ist natürlich super interessant und natürlich kannte auch Phil Jackson nicht die gleiche Technik, die er für Michael Jordan, der ja wirklich einfach großartig war, die Ansprache, die er da verwendet hat, nicht die gleiche für Dennis Rodman nehmen. Das war ein völlig anderer, oder für Scottie Pippen. Und wir haben jetzt nur über die drei größten Namen gesprochen, noch gar nicht über all die anderen, die natürlich auch Teil des Teams waren. Deshalb hast du damit natürlich völlig recht, dass, und man sagt natürlich auch nicht Michael Jordan, nein, du bist nicht großartig. Du bist hier nicht wichtiger als der 18. Ergänzungsspieler. Wäre ja Schwachsinn.
Aber das ist das eine, Michael Jordan immer wieder zu sagen, er ist der Geilste. Das andere ist aber, Michael Jordan zu erklären, wieso andere anders sind. Ja?
Ja,
es gibt halt unterschiedliche Mentalitäten. Michael Jordan geht halt raus und sagt ganz klar, you do it at the highest level every time and you do it to win every time. So, ja. Da sag ich jetzt spontan als Philipp, finde ich mega, sehe ich genauso. Ich bin auch ein 120-prozentiger. Wenn ich einen Podcast mache, will ich einen geilen Podcast machen und den mache ich nicht, weil mir langweilig ist. Genauso, wenn ich auf den Golfplatz gehe, will ich eine gute Runde spielen. Ich mache das nicht, um mir Zeit zu vertreiben. Ja, ich habe aber auch schon in meiner beruflichen Karriere immer wieder zurückgespielt bekommen. Du kannst nicht den Maßstab, den du an dir selber anlegst, an alle anlegen. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist einfach auch ein sehr wichtiger Prozess, ein sehr wichtiger Reifeprozess im Leben, im Arbeitsleben einer Führungskraft oder eines Chefs, auch mal zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Mentalitäten gibt. Und sicherlich musste Michael Jordan auch die eine oder andere Kröte schlucken, ne, weil eben dann doch 3 bis 4 Leute im Team waren, die gesagt haben, naja, Gewinn finde ich gut, aber jetzt vielleicht nicht um jeden Preis und nicht jeden Abend. Also da, glaube ich, ist auch sehr wichtig zu übersetzen und zu vermitteln.
Und vor allem, worum es, was man sehr gut sich an der Geschichte der Bulls angucken kann, Jordan musste ja auch lernen, ein Leader zu sein, und der hat das sehr lange, ich glaube auch die ersten 3 Championships lang, halt mit Leading by Example gemacht. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen im Zusammenhang mit Regierungschefs, dass man Dinge nicht mit Gewalt lösen kann. Dazu gibt's auch eine sehr passende Geschichte. Wir haben Steve Kerr heute erwähnt. Der hatte mal eine Auseinandersetzung mit Michael Jordan, wo Michael Jordan ihn geboxt hat, ins Gesicht geboxt. So. Und das war auch so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis für Michael Jordan, weil ihm danach klar wurde, was mache ich hier eigentlich? Also, er war dann aggressiv, weil es nicht so lief. Das kennt man ja auch. Man wird dann frustriert und dann meint man, warum machst du das nicht einfach besser und so weiter? Sei doch so gut, wie ich angeblich bin und so weiter. Als wäre man selber fehlerfrei. Bis dahin, dass er den geboxt hat. Den kleinsten Typen im ganzen Team. Der war so gefühlt 17 Köpfe größer als er. Total lächerlich, den zu boxen. Also, kannst du dich eigentlich nur dafür schämen. Und er hat danach Steve Kerr auch dann mehr respektiert, weil der hat sich halt auch nichts sagen lassen. Ja. Also im Endeffekt der Gewinner der ganzen Situation war Steve Kerr, auch wenn er natürlich jetzt nicht im Faustkampf da gewinnen konnte gegen Michael Jordan, da hat er 3 Kästen Bier gebraucht, um den überhaupt zu treffen, oberhalb des Bauchnabels, aber das war halt auch sowas, das passte einfach dazu, ja, du kannst Dinge nicht mit Gewalt lösen, sondern du musst jetzt halt lernen, Phil Jackson bringt dann halt Michael Jordan bei, wie ist man eigentlich ein Leader und wie bringst du die Leute eigentlich dazu, ein gutes Team zu sein und mit dir gemeinsam deine Ziele zu erreichen, weil wenn du, das ist halt ein Mannschaftssport. So, das bringt ja nichts, dass du alleine auf den Platz gehst.
Und ich glaube, du musst es dann einfach auch von dieser persönlichen Ebene, dieses Philipp ist so, Tobias ist so, der Peter ist so, der Bernd ist so, auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Eine gemeinsame Mission, eine gemeinsame Vision, ein gemeinsamer Purpose. Ja. Und das ist ja auch etwas, was Phil Jackson sensationell gemacht hat.
Voll, genau. Super Überleitung, danke. Mein drittes und letztes Learning für heute wäre genau das. Großartige Teams brauchen gemeinsame Werte und ein gemeinsames Ziel. Das ist so ein bisschen das, was man generell heute als Purpose-Driven Company so ansieht und abfeiert. Und ich feiere das auch sehr. Und das steckt auch in diesem Buch Tribal Leadership drin. Da wird halt gesagt, was man braucht, sind einmal Core Values und zweitens a noble cause. So. Und die Core Values sind halt gemeinsame Werte als Grundlage der Zusammenarbeit. Ziemlich oft im Team, wenn man jetzt wieder an die Arbeit denkt, sind die auch schon da, selbst wenn man die noch nicht aufgeschrieben hat, und man muss die einfach nur herausarbeiten und sich fragen, was hat uns eigentlich alle an diesem Punkt gebracht und wo sind wir wertebezogen auf die Arbeit auch? Was ist uns hier allen wichtig? So. Und Jackson predigt ansonsten den Teams natürlich auch immer seine Werte. Die kommen aus dem Zen-Buddhismus, Selbstlosigkeit und Achtsamkeit. Er begründet damit auch, warum ihm die Triangle Offense so gut gefallen hat, weil er das da drin wiedergefunden hat. Und dazu will er seine Supertalente dann immer bringen, gibt den Ball halt auch mal ab, dann erreicht er am Ende mehr. Man muss die Kuh loslassen, um sie zu fangen. Buddhismus. Und das zweite ist der Noble Cause. So. Das gemeinsame Ziel, was du gerade angesprochen hast, was bestenfalls über das Eigeninteresse herausgeht und was irgendwie der ganzen Menschheit dient. Und auch das kann man rausarbeiten und da gibt's in dem Buch eine gute Technik zu. Du sollst dich immer fragen, zu welchem Zweck machen wir das eigentlich, was wir hier machen? Und da würde ich dann gerne nochmal meine Lieblingsgeschichte, was so ein Purpose angeht aus der Businesswelt, ist eigentlich Tesla. Die haben meiner Meinung nach da das geilste, glaubwürdigste und inspirierendste Storytelling. Tesla baut Elektroautos, die sehr schnell beschleunigen und die absurde Flügeltüren haben. Ne? Und da kann man dann fragen, zu welchem Zweck machen die das? Weil sie der erfolgreichste Autobauer sein wollen? Das ist nicht deren Antwort, sondern weil sie Elektroautos etablieren wollen. Zu welchem Zweck machen sie das? Weil sie die Abkehr von fossilen Brennstoffen vorantreiben wollen. Zu welchem Zweck machen sie das? Weil sie die Umwelt retten wollen? Zu welchem Zweck? Weil sie die Menschheit retten wollen. Das heißt, du kommst in ein paar Steps von absurden Flügeltüren und viel zu schnell beschleunigenden Autos zu dem ultimativen Noble Cause, nämlich die Menschheit zu retten. So, ganz so groß muss es vielleicht nicht bei jedem Klopapierhersteller sein, aber man kann einen Noble Cause in allen möglichen Unternehmungen finden. Und das ist eben auch genau das, was Phil Jackson versucht hat herauszuarbeiten. Da ging es, glaube ich, nicht um die Menschheitsrettung, aber das finde ich daran cool. Und ja, also Core Values und the Noble Cause. Seitdem ich das Buch gelesen habe, also sowohl Phil Jackson und danach sein Lieblingsbuch Tribal Leadership, treffen wir uns bei uns bei Manera Media auch einmal im Jahr und sprechen über unsere Werte und Ziele. Ich glaube, manche Mitarbeiter finden das ähnlich nervig, wie das Phil Jacksons Spieler fanden, 21-jährige Jungs, wenn er denen erklärt hat, wir meditieren jetzt immer vor dem Training. Und dann erzähle ich euch nochmal was von diesem Indianerstamm. Aber mir macht Spaß und ich glaube tatsächlich, dass es was bringt.
Das ist ja auch ein Riesenthema, gerade in der Kommunikation und im Marketing. Thema Purpose. Gefühlt wird seit 18 Monaten über nichts anderes gesprochen, als über das Thema Purpose, unter anderem getrieben durch Simon Sinek und seinen Golden Circle, den es mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre gibt, aber jetzt gerade feiert er so ein bisschen die Renaissance. Für diejenigen unter euch, die ihn noch nicht kennen, geht man auf Google, Simon Sinek, Golden Circle, da wird nicht Tesla, sondern Apple als Beispiel gebracht, wie ich finde auch ein sehr gutes Beispiel, die eben in ihrem Why definiert haben, dass sie daran glauben, den Status Quo zu challengen, also we believe in challenging the status quo and we just happen to make MP3 players and mobile phones. Ja, also reiner Zufall, was wir machen, entscheidend ist, warum wir es machen. Und Richtig. Das ist viel, viel, viel spannender als zum Beispiel Dell, die es genau andersrum angegangen sind, die nämlich vom What übers How zum Why kommen und sagen, naja, wir machen halt MP3-Player und wir benutzen die beste Technik, aber warum, wissen wir ehrlicherweise gar nicht so richtig. Ne? Das ist von der Emotionalität her natürlich etwas völlig anderes. Ich bin 100% bei dir. Das funktioniert auf gar keinen Fall bei Toilettenpapier, außer jemand geht hin und hat den Purpose, ja auch wiederum die Welt zu verbessern, indem er Toilettenpapier so neu erfindet, dass es eben nicht mehr auf Papierbasis ist und selbst recyceltes Papier.
Es kann ja vielleicht auch am Ende sein, dass du so merkst, was wir eigentlich alle gemeinsam haben. Wir gehen hier alle zur Arbeit dahin, weil wir für unsere Gegend oder für unsere Familien hier was verbessern wollen oder so. Das kann ja auch sein. Dann geht's vielleicht auch gar nicht um das Toilettenpapier. Ähnlich wie es vielleicht nicht um den MP3-Player gehen sollte, hast du ja gerade auch gesagt. Dann findet man ihn dann an einer anderen Stelle. Also man muss das ja auch nicht so nachtanzen und sagen, wir versuchen alle am Ende den gleichen Purpose wie Apple oder Tesla zu haben. Ne? Das kann in jeder Branche ganz verschieden sein, aber wenn man es schafft, einen zu finden, den man auch wirklich glaubt und fühlt, hilft das intern für die Motivation und da bin ich mir sicher, ganz bestimmt auch nach außen für die Außendarstellung, weil das macht natürlich auch das ganze Projekt Tesla viel attraktiver oder hat es auch gerade, als es anfing, für mich gemacht, wenn es diesen Purpose halt gibt, als wenn einer sagt, hey, wir bauen geile Autos, die fahren schnell, ho, ho, ho. So, ist auch cool, aber ist halt nicht das Gleiche.
Und die Königsdisziplin ist natürlich, wenn du dieses Gefühl, diesen Gründungsmythos irgendwie auch noch in einen knackigen Satz verpackt bekommst, ne? Und das finde ich ist auch wiederum etwas, was Phil Jackson wahnsinnig gut gemacht hat. Und das war mir tatsächlich vorher nicht so bewusst. Ich habe mich natürlich auch gefragt, woher kommt der Titel dieser Dokumentation? Warum heißt die Dokumentation The Last Dance? Und ich glaube, in Folge 1, relativ gegen Ende, wird es aufgeklärt, dass Phil Jackson eben jedem Jahr oder jeder Saison einen Titel gegeben hat. Das heißt, er hat im Prinzip die gesamte Mannschaft auf eine Mission geschickt und gesagt, okay, dieses Jahr geht's hier drum. Und das war dann eben im sechsten Jahr, beziehungsweise es war nicht das sechste Jahr, es war der sechste Titel im achten Jahr, aber im letzten Jahr der Zusammenarbeit eben zu sagen, okay, one last dance, wir rufen nochmal alles ab, wir werfen alles in diese Schale rein, was wir irgendwie haben und wir gehen definitiv nicht ohne Titel aus dieser Saison, haben wir uns verstanden, alle brüllen ja und das Ding war eigentlich in dem Moment schon im Kasten, weil du hast die Leute so motiviert, du hast die irgendwie so emotionalisiert und auf eine gemeinsame, ja, ich wiederhole mich, Mission geschickt. Ja. Natürlich können da viele Dinge schieflaufen und sind ja auch in der letzten Saison, wie wir hoffentlich noch in den nächsten Folgen sehen werden, mit Pippen, der lange verletzt war, mit Rodman, der irgendwie dann doch nochmal nach Vegas wollte und so weiter und so fort. Aber dieser gemeinsame, ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall ein Purpose war, aber diese gemeinsame Mission, auf die man da gegangen ist, war einfach so groß und so ja auch bindend, ne, oder zusammenschweißend, ja, dass es einfach extrem hilfreich ist. Und da, glaube ich, schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen zum Anfang der Folge, wo ich ja auch von Psychologie gesprochen habe. Ich persönlich glaube wahnsinnig stark an die Kraft von Psychologie. Ich kenne das von mir selber. Es gibt Tage, da stehst du auf, hast ein hohes Energielevel, hast ein großes Selbstbewusstsein. Die Dinge passieren von alleine, du schreibst reihenweise gute E-Mails, du hast reihenweise gute Gedanken, du stößt Dinge an und machst und tust. Und da gibt's Tage, da ist all das verschwunden und man fragt sich immer, wie kann das sein? Gestern war doch ein sensationeller Tag und heute fühle ich mich wirklich wie der letzte Haufen. Ja, und ich glaube, da sieht man sehr, sehr schön, wie wichtig einfach die Psychologie an der Stelle ist. Und deswegen lass uns wahnsinnig gerne auch nochmal eine Folge dazu machen, was man vom Psychologen lernen kann. Aber um das hier vielleicht abzuschließen mit Phil Jackson, ich bin der festen Überzeugung, dass man eben Dinge auch artikulieren und manifestieren muss und dann im besten Fall einfach auf einen Flipchart schreibt oder auf einen Schild druckt oder auf irgendeine andere Art und Weise. Aber man muss es im besten Fall auch mal auf den Punkt bringen.
Voll, da hast du recht. Und ich glaube auch, dass das genauso ist, wie du sagst, dass auch nicht Phil Jackson dann, also er hätte ja auch sagen können, okay, ich habe jetzt hier einen Purpose, den erzähle ich allen meinen Teams so, weil Basketball ist ja nicht eine sinnlose Beschäftigung. Man dribbelt hier mit so einem Gummiball rum. Aber eigentlich geht es darum, Menschen zu inspirieren oder Metaphern zu produzieren, wo Leute Jahre später gute Podcasts draus machen können. Vielleicht hat er sowas auch generelle Ansprachen gehabt, aber ich glaube, genau in diesem Motto, was er jeder Saison gegeben hat, ich glaube, einmal war es auch The Ring, da hat er dann immer zum einen haben alle auf seinen Meisterschaftsring geguckt und dann gewusst, wieder das, was du gesagt hast, wenn ich Jordan im Team habe, glaube ich an mich selber auch stärker. Der Trainer hat hier schon ein bisschen ein paar Dinger gewonnen, der hat schon so ein paar Ringe am Finger und zweitens hat er dann gesagt, der Ring ist ja auch so ein Symbol und das ist der Circle of Love und wir sind alle eins und wir stehen zusammen und so. Und ich glaube, dass er, dass genau das so war, das wird jetzt nirgends gesagt, aber dass genau diese Frage, was kann denn der Purpose sein, er das beantwortet hat mit diesem Slogan, den er für jede Saison gefunden hat und wie er das einmal schön formuliert hat. Stimmt. Dann habe ich zwei Fragen an dich. Erstens, kommen wir zum Fazit? Und zweitens, was hältst du davon, wenn wir das Thema Basketball nochmal in einer weiteren Folge vertiefen?
Würde ich unbedingt machen, denn ich habe auch noch 7 bis 12 Anekdoten aus der Doku zu Jordan und Pippen. Deswegen lass uns wahnsinnig gerne Teil 2 machen und für hier und heute zum Ende kommen.
Okay, cool. Dann gibt uns Feedback dazu, vor allem auch, wenn wir dann die nächste Folge gemacht haben, wo wir nochmal ein bisschen tiefer auf die einzelnen Spieler eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und für heute das Fazit, 3 Dinge hätte ich dabei gehabt. Erstens, großartige Teams brauchen nicht nur große Talente oder Teamgeist oder starke Anführer, sondern Talent, Führung, die richtige Einstellung und ein gemeinsames Ziel. Learning Nummer 2, wirklich Großes geschieht, wenn ein Team Wettbewerbsdenken überwindet. Und Learning Nummer 3, großartige Teams brauchen gemeinsame Werte und ein gemeinsames Ziel.
Würde ich alle unterschreiben und ergänzen, um egal ob kurze Hose oder Anzug, ob Hausmeister oder CEO, nur wenn alle Beteiligten an die Grenze ihres Könnens gehen, kann wirklich Großes entstehen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob du der Typ bist, der in der letzten Sekunde den Dreier versenken muss oder du derjenige bist, der sich 60 Minuten lang irgendwie einen abrackert in der Defense. Jeder muss abliefern, auch Jerry Krause. Wenn Jerry Krause nicht den Job gemacht hätte, wie er ihn gemacht hat, wären die Bulls nicht 6-mal Meister geworden. Entsprechend nicht so sehr in Positionen denken, nicht so sehr in Funktionen und Rollen denken, sondern jeder muss zu 110% Vollgas geben. Learning 2, in jedem Team gibt es außergewöhnliche Bausteine. Sie können nie alleine gewinnen, aber den Unterschied machen. Ne, das war das Thema. Ja, alle sind wichtig, aber vielleicht nicht alle gleichermaßen. Und ich muss eine unterschiedliche Ansprache finden, um das dann entsprechend auch zu artikulieren. Stichwort Jordan, durchaus das Gefühl geben, dass er ein ganz wichtiger Baustein ist und gleichzeitig vermitteln und erklären, wieso andere vielleicht andere Maßstäbe mitbringen. Und abschließend, das Learning, gibt dem Kind einen Namen und schickt alle auf eine gemeinsame Mission. Ich bin mir nicht sicher oder anders formuliert, ich glaube nicht, dass immer alles automatisch ein Purpose ist. Das Wort ist vielleicht ein bisschen zu groß. Vielleicht ist auch The Last Dance kein Purpose, aber es ist mindestens mal eine gemeinsame Mission. Ne? Und wenn wir da über Evolutionsstufen reden, glaube ich, ist irgendwie Mission so die Grundlage. Dann gibt's eine Vision, wo wollen wir denn gemeinschaftlich irgendwie hin in den nächsten Jahren, was ist unser Ziel? Und dann im allerbesten Fall sogar ein Purpose, der so ein Stück weit dann auch das alles nochmal klammert und ja, Sinn und Zweck untermauert. Also von dem her, glaube ich, kann man sowohl von den Bulls als auch in dem Fall von der Persönlichkeit Phil Jackson einiges mitnehmen. Und beim nächsten Mal würde ich ganz gerne mal über Eigenmotivation sprechen. Also wir haben heute sehr viel über Teambuilding gesprochen, aber wo haben denn die Jungs ihre Motivation hergeholt? Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Aber gerade als Führungskraft muss man sich natürlich immer wieder motivieren, ne? Weil man hat eben nicht die Leute links und rechts von einem, die einem die Aufgaben geben und man sich dann da irgendwie durchwurschtelt, sondern wie kann man für sich selber definieren, wo man hin möchte und wie erreicht man diese Ziele?
Okay, cool. Dann gucke ich mal, wie ich das matchen kann. Das Thema, die einzelnen Persönlichkeiten, die bei den Bulls und vielleicht ja auch bei den Lakers da mitgespielt haben, das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen mehr erzählen und mir weiter angucken, wie die es geschafft haben, vom Talent dann zu wirklicher Greatness zu gelangen am Ende des Tages. Ansonsten sucht uns doch, liebe Zuhörer, auf LinkedIn und auf Instagram. Dieser Podcast heißt Learnings. Mein Kollege heißt Philipp Böndel. Mein Name ist Tobias Kargol. Gebt uns Feedback, sagt uns, ob ihr noch mehr Basketball und unterhaltsame Sachen haben möchtet, wo wir uns umgucken. Oder eher, was hast du gesagt, Psychologen, Philosophen, Unternehmer, ganz andere Branchen.
Also wir finden noch ein paar Themen und genau. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle schließen wir die Tür ab, bedanken uns bei allen, die zugehört haben und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch.
Bye, bye.